Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Bas Kast hat sich als Wissenschaftsjournalist die letzten Jahre seines Lebens sehr intensiv, fast ausschließlich mit Essen und Trinken beschäftigt, mit guter und mit schlechter Ernährung. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag bei uns ist. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, Herr Heim.
Die spektakulärste Erkenntnis der letzten Jahre,
in der Ernährungsforschung,
was Essen und Ernährung angeht, ja?
Paar Sachen. Ich würde erst sagen Fett.
Das Fett?
Dass Fett nicht fett macht, nicht per se, erstens mal, obwohl es viele Kalorien enthält. Und dass die allermeisten Fette tatsächlich sehr gesund sind.
Widerspricht allem, was ich so im Hinterkopf abgespeichert habe, wonach Fett eigentlich ungesund ist und nach Möglichkeit sollte man es vermeiden.
Ja, hat mich auch überrascht. Und es ist ja auch so, dass die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, immer noch Fett deckelt und sagt, die meisten Nährstoffe sollten von den Kohlenhydraten kommen, mehr als 50%. Und es ist merkwürdig. Ich glaube, das wird sich nicht halten.
Was Fett angeht, das gilt für Butter, für Margarine, für Bratenfett, für Olivenöl, für anderes Öl auch?
Ja, es gibt Fette, die sind besser als andere. Also Olivenöl ist besonders gut. Noch besser wahrscheinlich die berühmten Omega-3-Fette, wie sie in fettigem Fisch vorkommen.
Okay.
Ja, die sind sehr empfehlenswert.
Was das Olivenöl angeht, auch da hat man ja eine Zeit lang immer gesagt, zum Braten oder zum Anbraten ganz schlecht, weil die hohen Temperaturen nicht aushalten.
Das ist interessant. Das ist ein Mythos. Ich habe den auch gehört und mich auch danach verhalten übrigens. Aber es zeigt sich, dass insbesondere, und der gilt insbesondere für Extravergine, ne? Für dieses native, dieses gute Olivenöl. Damit soll man nicht braten. Frittierstudien zeigen klipp und klar, dass gerade dieses Öl gut ist. Zum Beispiel hält es die Polyphenole, die in diesen Ölen sind, halten krebserregende Substanzen, die beim Braten zum Beispiel vom Fleisch auftauchen, in Schach.
Okay.
Also diese Öle, gerade diese hochwertigen Olivenöle, sind auch wirklich gut zum Braten.
Ansonsten, glaube ich, hat es auch in der Wahrnehmung dessen, was gut und richtig ist, ein paar Verschiebungen gegeben. Also früher hat man immer gesagt, Milch trinken super. Ja. Stimmt so, glaube ich, nicht mehr. Umgekehrt, Kaffee schädlich, das sieht man heute auch ein bisschen anders.
Ja, Sie trinken ja hier einen Kaffee, zu Recht. Kaffee hat eine lebensverlängernde Wirkung. Und Kaffee ist ein besonders interessantes Beispiel, weil Kaffee lange als Gift galt. Ne?
Ja.
Heute hält sich das noch so ein bisschen. Und dieses Urteil kam notabene aus der Forschung. Man hatte eben gesehen, dass Leute, die Kaffee trinken, häufig unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, teils sogar Krebs. Dann hat einer mal genauer nachgeguckt und gesehen, aha, unter den Kaffeetrinkern gibt es mehr Raucher.
Aha.
Wenn man das statistisch herausrechnet, erweist sich Kaffee sogar als schützend.
Was ist mit der Milch?
Ja, Milch ist so ein bisschen ein umgekehrter Fall, kann man sagen. Milch gilt ja als Muntermacher. Und man muss fairerweise sagen, die allermeisten Studien seit der Nachkriegszeit bis heute zeichnen ein überwiegend positives Bild von der Milch.
Ja.
Wenn man dann auf das Kleingedruckte guckt, sieht man, dass die allermeisten dieser Studien von der Milchindustrie finanziert wurden.
Okay.
So, und das stimmt ja schon mal ein bisschen skeptisch, gell?
Apropos, Sie haben ja unfassbar viele Studien durchgearbeitet, wenn Sie sich die angeguckt haben, muss man ja auch immer in Rechnung stellen, wer hat sie in Auftrag gegeben und wer hat sie bezahlt.
Mhm.
Der Ernährungskompass, das ist der Titel des aktuellen Buchs unseres heutigen Gastes, des Wissenschaftsjournalisten Bas Kast. Für Sie erfreulicherweise habe ich jedenfalls gelesen, auf Platz 3 in der Spiegel-Bestsellerliste inzwischen.
Ja.
Mit anderen Worten, die furchtbare Mühe, die man auf sich genommen hat, hat sich gelohnt.
Ja, nun, für mich hat sie sich sowieso gelohnt, unabhängig davon, weil ich ja einfach selber krank war und mich selbst heilen wollte. Insofern.
Was ist da passiert?
Ich bin immer gern gejoggt und irgendwann bekam ich beim Joggen so eine Art von Herzstolpern.
Aha.
Und das hielt ich erstmal für harmlos. Und dann bin ich eines Tages losgejoggt und hatte so eine regelrechte Herzattacke, wo ich beschreibe das im Buch wie eine Hand, die mein Herz festpackt und so ruckartig zusammendrückt.
Ein Infarkt?
Nee, also ich denke, Ärzte würden das als Angina pectoris bezeichnen.
Ja.
So eine akute Sauerstoffmangel bei Beanspruchung des Herzens. Aber es ist durchaus beängstigend.
Was haben Sie dann gemacht?
Erstmal
über das Leben nachgedacht?
Ja.
Über das eigene?
Ja, erstmal gar nichts, wirklich. Dann wurde ich Vater. Und das zusammen auch mit meiner Schwester, die eine Diät gemacht hat und topfit aussah, habe ich das einfach mal mit einer Ernährungsumstellung ausprobiert, ohne wirklich mir was dabei zu denken.
Weil Sie vorher viel Fastfood zu sich genommen
haben? Ja, ich habe mich wirklich schlecht ernährt. Also es gab eine gewisse Fallhöhe bei mir. Ich habe Chips zum Abendessen, Schokolade zum Frühstück und dieses ganze Zeugs der Lebensmittelindustrie. Also
haben Sie Übergewicht gehabt?
Ich war nie so richtig fett, aber ich hatte so einen deutlichen Schwimmring habe ich entwickelt.
Der ist ja weg.
Der ist weg. Ja, der ist weg.
Wie viel haben Sie abgenommen?
Ich denke schon 10 Kilo.
Okay.
Ich habe keine.
Welchen Zeitraum?
Es hat schon ein paar Monate gedauert, dieses Abnehmen als solches hat gedauert. Als ich dann meine Ernährung umgestellt habe, was für mich viel wichtiger war, weil ich ja nie so richtig fett war und es ging mir nicht wirklich ums Abnehmen, sondern ums Gesundwerden. Was für mich ganz wichtig war, dass ich ungefähr nach 3-4 Wochen verblüffend schnell wirklich so eine deutliche Verbesserung gespürt haben, was mein Wohlbefinden betrifft und auch was mein Herz betrifft.
Was haben Sie weggelassen und was haben Sie stattdessen zu sich genommen?
Ich habe alles aus der Lebensmittel, all dieses verpackte Zeugs, all diese Lebensmittelindustriesachen weggeschmissen, wirklich buchstäblich aus meiner Küche weggeräumt und mich auf frisches Essen erstmal umgestellt. Viel Gemüse, viel Obst, viel natürliches Essen, Vollkornbrot, Joghurt, solche Sachen.
Und das hat gut funktioniert?
Das hat von Anfang an verblüffend gut funktioniert. Und dann habe ich natürlich Blut geleckt und wollte wirklich genau wissen, was ist denn nun das Allerbeste?
Ja. Was dann ich haben Sie kann. Sich durch wie viele Studien im Internet durchgequält?
Ja, also Tausende. Also das geht über das Internet, aber das sind Wissensbestände, zu denen ich Zugang habe als Wissenschaftsjournalist. Und das waren schon so 20, 30 am Tag. Und das über gute 2 Jahre, da kommen ein paar tausend zusammen.
Alles auf Englisch oder das meiste?
Ja, alles.
Alles auf Englisch?
Ja.
Okay. Wann haben Sie jeweils rausgekriegt, von wem die Studie stammt, wer sie in Auftrag gegeben hat und vor allem, wer sie bezahlt hat?
Na, das steht ja immer in der Studie drin, nicht? Da steht die Finanzierung drin und da ist ja dieses Interessante auch zum Beispiel mit der Milch, dass man dieses rosige Beet sieht, bis man dann sieht, okay, die meisten Studien sind von der Milchindustrie finanziert und interessanterweise solche, die nicht von der Milchindustrie finanziert sind, zeichnen nicht mehr so ein tolles Bild der Milch.
Gilt das für alle anderen Auftraggeber auch, dass die im Regelfall dann ihre Produkte besser sehen, als sie in Wirklichkeit sind?
Ja, das ist untersucht. Es gibt sogar Studien darüber. Es gibt eine systematische Verzerrung. Also das Bild bei der Milch und zum Beispiel auch der Zuckerindustrie, sobald die ihre Finger im Spiel hat, steigt die Wahrscheinlichkeit eines günstigen Ergebnisses bis um das Achtfache.
Sie haben noch was anderes gemacht, was ich auch total spannend finde. Sie haben sich bestimmte Gegenden dieser Welt genauer angeguckt, wo die Menschen uralt werden. Da fällt mir spontan ein, das klassische mittelitalienische Bergdorf mit vielen 90- und 95-Jährigen, die Gemüse essen, keinen Stress haben und viel Rotwein trinken.
Ja, das ist schon mal ganz richtig und interessant auch, hier um das nochmal anzuknüpfen, viel Fett, viel Olivenöl.
Okay.
Das heißt, die mediterrane Diät klassischerweise viel Fett und die Leute werden alt. Also ein weiteres Beispiel dafür, dass diese Fettverteufelung verkehrt ist.
Gutes Olivenöl ist aber wichtig.
Ja.
Also nicht das für
genau, das extra Virgin oder das extra Native, da sind sogenannte Polyphenole drin, sehr heilsame Pflanzenstoffe. Also ja, das ist wichtig. Ja, und es gibt viele andere Gegenden, die sehr interessant sind, also die man nicht so gut kennt, wie zum Beispiel die Siebenten-Tags-Adventisten in den USA.
Okay, was essen die?
Ernähren sich viele von ihnen vegetarisch und vegan und man sieht unter den Adventisten, also erstmal leben die Männer bis zu 10 Jahre länger als ein Durchschnittsamerikaner. Immerhin. Aber unter den Adventisten sieht man nochmal so ein Langlebigkeitsranking. Da sieht man, je mehr Pflanzen die essen, umso länger leben sie. Aber am längsten leben die sogenannten Pesketarier. Das sind Vegetarier, die ab und zu Fisch essen.
Okay. Aber der klassische Amerikaner als Gegenbeispiel ernährt sich dermaßen ungesund, ja, dass ihn das 10 Jahre seines Lebens kostet?
Ja, ja, ja.
Was schaufelt er in sich rein?
Nun, das wissen wir ja alle, viel zu viel Hamburger, Pommes, Colas sind ja ein ganz großes Problem.
Wegen dem Zucker?
Ja, die gezuckerten, die gesüßten Getränke, was ja schon leider bei Kindern losgeht. Ne? Ja. Weshalb man ja auch nicht mehr von Alterszucker spricht. Es ist wirklich tragisch.
Dieses dramatische Übergewicht, das ja damit oft verbunden ist, fließt sowas dann in die Studie mit ein, was die Lebensdauer angeht?
Ja, also Übergewicht verkürzt die Lebenserwartung und erhöht die Chance für im Grunde alle Altersleiden. Nicht? Okay. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Krebs.
Okay.
Ja.
Okinawa haben Sie sich auch genauer angeguckt, diese japanische Inselkette?
Ja, und genau, Okinawa, das ist so eine Art Hawaii Japans, liegt ein bisschen südwestlich von den Hauptinseln, 2,5 Flugstunden, 3 Stunden.
Ja.
Ja, und die Leute, und da sieht man das gleiche Thema interessanterweise wieder. Die essen nicht viel Fett,
übrigens,
aber sie essen hauptsächlich Pflanzen, und ein bisschen Fisch und ein bisschen Fleisch.
Aha.
Hauptsächlich Pflanzen, übrigens in Form der dort sehr beliebten Süßkartoffel.
Okay.
Ja.
Viel Kohlenhydrate.
Ja, ich sage auch nicht, dass man unbedingt Fett essen muss. Ich sage nur, es gibt sehr heilsame Diäten oder Ernährungsweisen mit viel Fett und solche mit wenig Fett.
Macht es eigentlich Sinn, das Essen nur sozusagen isoliert für sich zu betrachten? Oder muss man da immer auch gucken, in welcher Lebenssituation die Menschen sind? Wie sieht das soziale Umfeld aus? Haben die nun einen unangemessenen und schlechten Stress?
Ja, ja, das ist natürlich ein ganz guter Punkt. Also in Okinawa ist natürlich, kommt alles zusammen, gell? Die Leute bewegen sich viel im Alltag. Sie haben nicht unseren Stadtneurotiker-Stress. Und insofern, der gesamte Lebensstil ist natürlich ausschlaggebend. Und als zweit, also man muss auch sagen, man kann das analysieren und sieht man, Ernährung ist wirklich an erster Stelle. Und an zweiter Stelle wäre wirklich die Bewegung.
Also über Fett haben wir eigentlich schon gesprochen, insofern, als das Olivenöl gut ist.
Ja.
Kohlenhydrate nehmen wir uns jetzt vor.
Mhm.
Dramatisch insofern, als es ja immer heißt, Kinder, alles was mit Brötchen, mit Weißbrot zu tun hat, ganz schlecht nicht essen. Ist es so?
Ja gut, das Schlimmste, die schlimmsten Kohlenhydratevertreter ist natürlich Zucker, ne? Das heißt, auch in diesem Fall Cola, all diese Fanta, all diese Spezies, bis hin zu sogar 100% Fruchtsäften, die auch teils viel Zucker enthalten.
Okay, aber ich meinte jetzt eigentlich Weißmehl.
Ja, gehört auch zur Zuckerfamilie, gell?
Okay.
Also es gibt Zucker in vielen verschiedenen Varianten, man nennt sie auch Kohlenhydrate. Das ist ein bisschen verwirrend, dieser Begriff. Weißmehl ist eine bestimmte Form von Zucker, die sich Glucose nennt, in ganz, ganz, ganz langen Ketten.
Okay. Nicht
aber,
gut?
Nee, ich finde, Weißbrot ist eine Form von, schauen Sie, bei dem Mehl wurden alle Nährstoffe, alle Mineralien, alles was gesund ist im Grunde an einem Mehl, an einem Korn, wurden rausgemahlen.
Ah.
Und es bleibt nur noch pure Energie übrig in Form von dieser Zuckerform namens Glucose. Und die ist einfach, das ist einfach nicht gesund.
Na, warum schmeckt dann ein gutes Baguette so herrlich?
Ich denke, ich meine, diese Sachen sind schwer zu beantworten, aber von der Evolution her, unserer Entwicklungsgeschichte her, sowas gab es natürlich nicht. Und diese pure Form von Energie ist einfach etwas, was es in der Savanne nicht gab. Aber
okay.
Energie war sicherlich sehr nützlich. Und wenn ein Mensch darauf traf, dann wollte er sich auch den Bauch damit vollschlagen.
Was ist mit den Kartoffeln?
Ja, gut, Kartoffeln ist auch so eine Form von Glucose, also so eine Glucosebombe. Und man sieht bei der Kartoffel eben, das ist ähnlich wie beim Weißbrot, dass das eine Form von Stärke oder Glucoseansammlung ist, die sehr schnell verdaut wird.
Ja.
Und dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel extrem stark steigt.
Ja.
Und das ist schädlich. Also sie wollen eigentlich einen sanften Blutzuckeranstieg. Und Harvard-Studien haben zum Beispiel den hohen Kartoffelkonsum. Okay, die Dosis macht das Gift mit erhöhten Diabetes-Erkrankungsrisiko in Verbindung gebracht.
Essen Sie jetzt noch Kartoffeln?
Ja, ich esse sehr wenig Kartoffeln. Ich habe viele Pommes gegessen. Die sind natürlich besonders schlecht. Das ist klar. Ich möchte auch nicht die Kartoffel verteufeln. Es kommt darauf an, wie immer auf die Dosis. Wenn man jetzt ein paar Mal die Woche mal eine Kartoffel isst, ist okay.
Was ist mit Reis?
Reis beurteile ich auch ein bisschen kritisch aus zwei Gründen. Erstens, weil der Blutzuckerspiegel ebenfalls sehr rasant steigt. Da gibt es große Unterschiede. Bei Jasminreis steigt er sehr stark. Basmati-Reis ist schon viel, viel besser. Aha. Und zweitens ist Reis oft mit Arsen belastet.
Okay.
Und das finde ich insbesondere bei Reisprodukten der Industrie, die man auch gern für Kinder verwendet, so Reiswaffeln, Reiskräcker, die ich selbst bei meinen Kindern schon gegeben habe früher, die sind besonders stark mit Arsen belastet und würde ich wirklich von abraten.
Ist Arsen in einer gefährlichen Konzentration dann in diesen Sachen drin?
Ja, also das ist durchaus beträchtlich. Also Reis ist eine Pflanze, die offenbar sehr talentiert darin, also man versucht sogar Böden, die verseucht sind mit Arsen, kann man entseuchen mit Reis. Okay. Die Pflanze saugt dieses Arsen aus dem Wasser auf, dann steckt das Arsen allerdings im Reiskorn.
Was man auch nicht will.
Nee, also die Methode spielt auch eine Rolle. Also wenn Sie den Reis gut waschen, ist auch schon ein bisschen besser.
Jetzt haben wir viel übers Essen geredet, wir reden übers Trinken. Mit dem Wissenschaftsjournalisten Bas Kast, der eigentlich aus einer Winzerfamilie kommt, aus der Pfalz, wenn wir ein paar Generationen zurückgehen. Ihre Großmutter hatte noch einen Weinberg.
Ja, die hatte einen Wingert, einen Weinberg, der wurde dann verkauft. Und väterlicherseits, so ab dem Großvater oder dem Urgroßvater, waren, soweit man das zurückverfolgen kann, in Landau und der Pfalz alles Weinbauern.
In der Pfalz, das ist zumindest meine Beobachtung, trinken die Menschen gerne und viel Wein. Tun sie sich damit was Gutes an oder nicht?
Na, hier macht auch die Dosis das Gift. Also ein bisschen Wein ist okay, aber das schlägt dann schnell um ins Umgekehrte.
Was ist ein bisschen?
Ein bisschen ist ein Glas am Tag.
Ein Glas Wein? Ein großes oder ein kleines
Moment,
Glas?
Für eine Frau, also ein kleines Glas. Ist eine der wenigen Beispiele. Normalerweise sind diese Gesundheitseffekte universell, wo es einen drastischen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt.
Aha.
Und für eine Frau geht ein kleines Glas, so 150 Milliliter ungefähr, ist okay.
Ja.
Männer können beträchtlich mehr trinken, 2 bis 3 Gläser am Tag. Und der Unterschied rührt unter anderem daher, dass das Brustgewebe extrem sensitiv empfindlich ist für das Abbauprodukt von Alkohol namens Acetaldehyd.
Aha.
Das ist krebserregend.
Aha.
Und da Männer fast kein, also es gibt auch Brustkrebs bei Männern, aber der ist sehr, sehr, sehr viel seltener. Und insofern können Männer viel mehr trinken.
Also Alkoholikerinnen haben häufiger Brustkrebs als nicht trinkende Frau.
Oh ja, also das Risiko ist, und das Problem ist, dass eben nicht nur Alkoholikerinnen, sondern schon wenn du 2 Gläser als Frau trinkst, ist das Risiko schon erhöht. Zwar nur ein bisschen, das ist nicht viel, das sind 15% oder so.
Okay.
Aber dadurch, dass Brustkrebs doch relativ viel vorkommt bei Frauen, reicht schon so eine kleine Risikoerhöhung, um dann wirklich einen Schaden anzurichten.
Was ist mit Bier? Gilt das, was wir gerade über Wein gesagt haben, im Wesentlichen auch fürs Bier?
Ja, im Großen und Ganzen. Also wenn man will, kann man so ein bisschen eine Hierarchie aufbauen und sagen, Weintrinker leben länger als Nichttrinker.
Aha.
Aber Biertrinker leben ein bisschen weniger lang als die Weintrinker, aber immer noch länger als Nichttrinker. Und beim Schnaps bin ich schon ein bisschen vorsichtiger, insbesondere aus dem Grund, aus 2 Gründen. Erstens einmal, weil man den Schnaps sehr schnell befördert man dann den Alkohol ins System rein. Und die Geschwindigkeit spielt eine Rolle, wie wir alle wissen, wenn man Alkohol trinkt, gell?
Also das ist ein Schock für den Körper, wenn man da einen Schnaps einfach runterkippt?
Jeder merkt das ja auch. Eine halbe Flasche Sekt runtergestülpt in ein paar Sekunden hat einen ganz anderen Effekt auf den Körper subjektiv als die gleiche Menge, die exakt gleiche Menge genossen mit dem 5-Gänge-Menü über ein paar Stunden. Was wiederum eine mediterrane Form des Trinkens ist.
Ja.
Dass man mit dem Essen ein paar Gläser Wein genießt und nicht dieses, was eher amerikanisch ist, so ein paar Cocktails ohne Essen schnell hinunterstülpen an der Bar.
Wenn wir gerade dabei sind, Cocktails, also sozusagen die Mischung verschiedenster Alkoholiker.
Ja.
Ist das gut?
Nein, also bei nicht? Cocktails bin ich also aus 2 Gründen vorsichtig. Erstens aufgrund des Alkohols, den man relativ schnell ohne Essen üblicherweise runtertrinkt. Und dann sind die auch noch verzuckert. Und Zucker ist auch schädlich.
Sie haben sich Jahre jetzt intensiv mit dem Thema Ernährung, zu dem auch Trinken gehört, beschäftigt und in der Folge ein paar Regeln aufgestellt. Um es nochmal zu erwähnen, Sie haben gejoggt oder Sie waren beim Joggen, haben eine Art Herzattacke bekommen, haben da mal geguckt, was Sie essenstechnisch so normalerweise zu sich nehmen und dann radikal umgestellt.
Ja.
Wir wollten über die Regeln sprechen, die Sie in der Konsequenz dessen, was Sie da rausbekommen haben, aufgestellt haben. Womit fangen wir an? Selber kochen immer besser als Fastfood und Junkfood?
Ja, ich denke tatsächlich, dass diese Regel, diese einfache Regel, selber zu kochen, 80% unserer Ernährungsprobleme lösen kann. Weil Sie dann sofort oder eigentlich automatisch zu einem Großteil aus diesen Fertigprodukten der Lebensmittelindustrie rauskommen, mit ihren schädlichen Zusatzstoffen, Transfetten, Zucker, das sie reinstecken. All diese schädlichen Sachen, für die unser Körper nicht gebaut ist.
Da kommen aber immer standardmäßig zwei Gegenargumente. Erstens, es ist zu zeitaufwendig, selber zu kochen. Und zweitens, es ist zu teuer.
Ja, aber ich meine, klar, also es kostet Zeit, das ist keine Frage. Ich meine, ich habe auch zwei Kinder, eine Frau, die voll berufstätig ist und ich koche jeden Abend eigentlich, ich meist, meine Frau etwas weniger, seit dem Buch auch. Und ja, das kostet Zeit, eine halbe Stunde, 40 Minuten, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber diese Zeit, das muss man sich vor Augen halten, gewinnen Sie zurück. Ja. Durch ein längeres Leben und durch ein fitteres Leben. Ich finde, diese Rechnung lohnt sich.
Was ist mit den Kosten?
Auch das, denke ich, ist ein Vorurteil. Das hängt ein bisschen davon ab. Ist Gemüse und Obst, frisches Gemüse, ist das jetzt so viel teurer als eine Fertigpizza? Bin mir nicht sicher.
Ich auch nicht.
Nee. Ich denke, dass die Industrie teilweise dieses Vorurteil verbreitet, ne? Und so das Gefühl geben will, das ist alles schön billig bei uns, ist Fast Food, billig und schnell und so weiter. Aber sie zahlen einen hohen Preis dafür.
Fisch ist immer besser als Fleisch?
Ja.
Immer?
Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Also es gibt Fisch, also ich empfehle fettigen Fisch wie Lachs, Hering, Makrele, diese Art von Fische.
Warum?
Nun, insbesondere aufgrund dieser berühmten Omega-3-Fettsäuren, die wirklich sehr, sehr heilsam sind. Ja. Hat sich auch rumgesprochen. Was ich nicht empfehle, ist zum Beispiel frittierten Fisch. Da sieht man, es steigert eher das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko. Und zum Beispiel, was jetzt leider auch immer beliebter geworden ist, Pangasius.
Aha.
Pangasius wird sehr beliebt in Deutschland in den letzten Jahren geworden. Steckt leider voller Giftstoffe, unter anderem in Form von Quecksilber, aber auch anderen Giftstoffen.
Was ist mit Fleisch?
Nun, Fleisch kann man so eine gewisse Hierarchie aufstellen. Ich esse viel, viel weniger Fleisch. Auch hier kommt es auf die Menge an. Am schädlichsten ist das ganze verarbeitete Fleisch, auch hier. Also Wurst, Salami, Hotdogs, diese Sachen, wo die Industrie Hand anlegt, Zucker reinmacht, Nitrate, Nitrite, all diese Zusatzstoffe wieder. Salz, sehr viel Salz, das reinkommt. Wenn wir über frisches Fleisch sprechen, insbesondere aus artgerechter Haltung, halte ich für ein ganzes Stück besser.
Also Sie essen dann in der Konsequenz gar keine Wurst mehr?
Nee, gar nicht.
Auch nicht vom Metzger?
Nichts. Nein,
okay.
Ich nicht, überhaupt nicht. Ich esse schon Fleisch, aber aus artgerechter Tierhaltung und da insbesondere auch mehr so weißes Fleisch. Ab und zu auch mal so ein Rind, so ein Steak, aber mehr so Hühnchen.
Der Wissenschaftsjournalist Bas Kast ist unser Gast heute Vormittag. Wir haben einige Mails jetzt bekommen von Hörerinnen und Hörern, die sagen, was das Selberkochen angeht, erstens mal, so viel Zeit kostet es gar nicht. Zweitens, es macht Spaß. Drittens, es ist letztlich auch nicht teurer, als wenn man irgendein Fertigprodukt kauft. Außerdem kann man ja größere Portionen kochen und dann auch einfrieren.
Ja. Ja.
So einfach.
Ja, das ist manchmal. Klingt gut, ja.
Ja.
Und wirklich, also das würde wirklich viele Probleme lösen. Und man bekommt ja auch einen ganz anderen Kontakt zu Nahrung, wenn man sich selbst damit beschäftigt. Wenn man es selber macht, schmeckt es auch besser.
Ja, und möglicherweise, wenn man selber kocht, nimmt man dann auch weniger Kalorien zu sich, als wenn man jetzt irgendein Fertigprodukt kauft?
Tendenziell ja, weil die Lebensmittel der Nahrungsmittelindustrie oft verzuckert sind und verfettet sind. Nicht, dass Fett per se schlecht wäre, aber es kommen mehr Kalorien hinein, als üblich sind.
Okay.
Und wir haben ja noch gar nicht über das Protein geredet. Das Protein in diesen verarbeiteten Produkten ist damit zwangsläufig verdünnt. Aha. Also, wenn ich Zucker in mein Lebensmittel hineinstecke und Fett hineinstecke, wird das Protein relativ verdünnt, wird weniger. Und Protein ist besonders sättigend. Und was passiert? Nun, diese Fertigprodukte sättigen nicht wirklich.
Das heißt, man hat schnell wieder Hunger ja. und die Gefahr, dann zur nächsten Chipstüte zu greifen, ist relativ
ja,
groß.
Ja, genau so ist es. Und das ist natürlich das Ziel auch der Industrie.
Ja. Viele Menschen in diesem Land haben das Problem, dass sie sich zu dick fühlen und abnehmen möchten. Jetzt gibt es eine einfache physikalische Rechnung. Wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht, nimmt man zu. Und andersrum, wenn man weniger zu sich nimmt, als man verbraucht, nimmt man ab. Stimmt das so in dieser verkürzten Knappheit?
Ja, das stimmt. Das ist ein physikalisches Gesetz, da kommt man nicht drum rum. Aber es ist ein bisschen ähnlich, als wenn man sagen würde, warum ist Bill Gates so reich? Nun, weil er mehr Geld eingenommen als ausgegeben hat.
Was zwar stimmt, aber nicht die Erklärung ist.
Ich fühle mich so viel klüger jetzt. Wir wollen wissen, wie hat der gute Mann das geschafft? Wie schaffen wir es, von diesen Kalorien runterzukommen? Und eine Strategie ist eben dann, die Lebensmittel der Nahrungsmittelindustrie, die zu vermeiden und selber zu kochen. Ja. Und dann hat man eben nicht diese Proteinverdünnung. Man hat den vollen Proteingehalt, wenn man selber kocht, frisches Gemüse isst. Gemüse übrigens, ist interessant, ne? Viele Leute wissen gar nicht, wie viel Protein in Gemüse ist. Brokkoli zum Beispiel besteht rein energetisch in erster Linie aus Protein.
Ja, stimmt es eigentlich, dass man Gemüse, was Gemüse angeht, so viel essen kann, wie man möchte und nicht zunimmt?
Ja. Also
ist so.
Ja, das halt die Quantität, also einfach, das hat so viele Ballaststoffe und so viel Wasser. Sie müssen so viel einfach physisch so viel Kilo einfach essen und das hat so viele wenig Kalorien, dass sie im Grunde können sie sich an Gemüse nicht überfüttern. Obst ist schon wieder ein bisschen anders.
Es gibt auch Leute, die beharren auf dem Standpunkt, dass sehr spätes Essen dazu führt, dass Menschen dick werden. Stimmt
ja.
das?
Da ist was Wahres dran. Man weiß das aus Experimenten sogar. Da hat man eine Gruppe von Frauen ein großes Frühstück gegeben und ein spärliches Abendessen. Und eine zweite Gruppe bekam genau das Umgekehrte, aber genau gleich viele Kalorien. Aber ein spärliches Frühstück, großes Abendessen. Und diese Frauen, die das große Abendessen zu sich nahmen über Wochen hinweg, wurden dicker.
Was man seinem Körper Gutes tut, wenn man sich vernünftig ernährt, darüber haben wir gesprochen. Umgekehrt, wir müssen nicht in alle Details und Einzelheiten gehen, aber was man dauerhaft seinem Körper antut, wenn man sich schlecht ernährt, ist auch nicht ohne, womit fangen wir an, Diabetes?
Ja.
Ernährungsbedingte Diabetes, passiert das häufig?
Ja. Also Diabetes ist, denke ich, die Krankheit, die am meisten auf Ernährung, also Typ-2-Diabetes, ja. das, was wir früher als Alterszucker bezeichnet haben, ist die Krankheit, die am meisten mit der Ernährung zusammenhängt und sehr stark auch mit Übergewicht. Das geht so weit, es gibt Experimente mit Leuten an der Universität Newcastle in Großbritannien, hat man die gemacht, sind sehr gut durchgeführt, wo man Leute auf eine strenge Diät gesetzt hat, die sind befreit von Diabetes.
Okay, Rheuma,
ist weg.
Rheuma und Gicht auch möglich infolge einer schlechten Ernährung?
Ja, auch da gibt es Studien, die zum Beispiel zeigen, dass wenn man Leute, die unter Rheuma leiden, ist ja eine entzündliche Erkrankung, die auch auf Ernährung anspricht, aber auch auf Bewegung natürlich, die zeigen, dass wenn man Leute 2 Wochen fasten lässt und danach auf eine vegetarische Ernährung umsteigt, dass die Rheumasymptome drastisch reduziert sind.
Krebs?
Ja gut, Krebs ist eine sehr viel kompliziertere Krankheit. Sicher gibt es natürlich Risikofaktoren bei der Ernährung mit Krebs, aber man kann Krebs natürlich nicht mit Ernährung heilen oder so. Okay. Das ist naiv, da muss man wirklich Schulmedizin machen. Aber es gibt da unterstützende Ernährungstherapien.
Wir wollten noch reden über dieses berühmte Zeitfenster. Wenn man beispielsweise 8 to 8, also zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr am Morgen nichts zu sich nehmen.
Weißt du, was ich mache?
Was passiert da in Ihrem Körper, wenn Sie das machen?
Ja, nun, man isst nicht. Und in dieser Periode, wenn unsere Körper...
Verzeihen Sie, Sie trinken dann auch nichts, oder?
Doch. Ja. Trinken ist ja kalorienfrei. Also okay. Das ist kein Problem. Das ist kein, also kein Alkohol natürlich, ne? Wasser. Ich höre um 8 auf zu essen und esse bis zum nächsten Morgen nichts mehr. Und die Engländer, das ist eine Fastenperiode, eine kurzfristige. Die Engländer sagen ja auch Breakfast, break the fast. Am Morgen.
Aha.
Am Morgen brechen wir mit dieser Fastenperiode. Und während dieser Fastenperiode starten unsere Körperzellen eine Art von Selbstreinigungsprogramm. Das nennt man Autophagie. Und da wird Zellschrott im Grunde abgebaut. Und dieser Zellschrott führt auch zu Alterung. Das heißt, im Grunde verjüngen sich unsere Körperzellen nachts, wenn man diese Fastenperiode einhält.
Also 12 Stunden sollten es dann schon sein oder reichen auch 10?
Ja, gut, das weiß derzeit niemand so genau. Das kommt aus Tierversuchen. Nur Tiere haben einen ganz anderen Metabolismus, der viel schneller teils ist bei einer Ratte oder bei einer Maus. Das weiß niemand so genau. Also tendenziell würde ich sagen, wenn Sie es etwas länger aushalten, ist es wahrscheinlich günstiger.
Okay, jetzt haben Sie so viele Jahre Ihres Lebens mit der Ernährung verbracht. Welches große Projekt kommt als nächstes?
Ja, ich möchte ja immer so Themen, mich mit Themen beschäftigen, die mich im Innersten beschäftigen. Und was mich im Moment sehr beschäftigt, sind meine zwei kleinen Kinder, meine Jungs von 4 und einem halben Jahr. Also wir haben ein Baby. Und ich finde es einfach faszinierend, wie sich ein Kind entwickelt.
Okay. Das heißt, dann schauen wir mal, was dann buchtechnisch dabei rumkommt.
Ja.
Ich bedanke mich in jedem Fall, dass Sie bei uns waren. Alles
Danke
Gute.
Auch.
Eins gehört.